Von den 8,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, haben 1,3 Milliarden eine offizielle Diagnose einer psychischen Erkrankung.
Das heißt, ihr seid in dem beschissensten Alter überhaupt unterwegs, wo das Leben am stressigsten ist und ihr am stärksten Gefahr lauft, tatsächlich an einer psychischen Erkrankung zu erkranken.
Was also heißt für euch als Führungskraft, ihr habt eine relativ gute Chance darauf, dass mindestens ein Drittel eurer Mannschaft in unterschiedlichem Ausmaß an einer psychischen Erkrankung leidet.
Die Leute stressen sich, weil sie Angst haben um ihre Perspektive, ihre Sicherheit und ihre Kontrolle.
Der Säbelzahntiger ist, leiste ich das nicht, ist mein Job in Gefahr, damit ist meine Existenz in Gefahr.
Denkt immer dran, dass auch ihr dazu beitragen könnt, dass euren Leuten im Team, die gerade eine schwere Zeit durchlaufen, das Leben ein bisschen leichter gemacht wird.
Stark im Sturm, der Leadership-Podcast.
Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stark im Sturm. Hier mit mir im Studio ist wieder mein lieber Co-Host Jens.
Moin!
Und das Thema heute ist ein heikles, denn ihr werdet überrascht sein, von den 8,3 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, haben 1,3 Milliarden eine offizielle Diagnose einer psychischen Erkrankung. Sei es Depression, Angstzustände, Multiple Persönlichkeitsstörungen, bipolare Störungen und dergleichen. Das sind die mit Zettel. Die sind also schon in ärztlicher Behandlung. Die haben bereits eine Diagnose. Wir wissen, dass die Wartezimmer voll sind. Jeder, der heute einen Therapieplatz sucht, wartet ewig. Die sind also nicht Teil dieser Statistik. Und die, denen es schlecht geht, die unter den Symptomen leiden, aber den Weg zur psychiatrischen Behandlung noch nicht gefunden haben, die sind da auch noch nicht drin. Was also heißt für euch als Führungskraft, ihr habt eine relativ gute Chance darauf, dass mindestens ein Drittel eurer Mannschaft in unterschiedlichem Ausmaß an einer psychischen Erkrankung leidet. So, jetzt seid ihr natürlich alles keine Psychotherapeuten und Psychiater, und das erwartet auch keiner. Ignorieren kann man es aber auch nicht. So. Und wenn man sich die Verteilung der über die Altersgruppen sich das anguckt, das ist so ein Zwiebelshape, wenn man sich mal vorstellt in einem Graphen, wo das Alter auf der Y-Achse abgetragen ist. Das ist so ein Zwiebelshape, wo man also sieht, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Menschen in eine weiterführende Schule gehen, fängt das eigentlich an. Und die Zwiebel wird ein bisschen enger mit höherem Alter. Ein bisschen Sterberate ist da auch mit drin. Aber wir können im Prinzip sagen, es sind diejenigen, die, ja, die späteren Schüler und die Berufstätigen, die sich dieses Bild teilen.
Also, to be precise, die Alterskohorte zwischen 25 und 40, genau die, die wir mit unserem Eilcircle auch ansprechen, sind diejenigen mit der stärksten prozentualen Verteilung, was die Diagnose angeht. Das heißt, ihr seid in dem beschissensten Alter überhaupt unterwegs, wo das Leben am stressigsten ist und ihr am stärksten Gefahr lauft, tatsächlich an einer psychischen Erkrankung zu erkranken. Ja, sagt man so, ne? Ja. Das heißt also, ihr seid gefährdet wie in keinem anderen Altersbracket ansonsten im Leben. Ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, finde ich, dass wir uns daran besinnen und auch auf diese Alterskohorte von euch ganz besonders Wert legen, dass ihr eben stark im Sturm bleibt. Deswegen machen wir den ganzen Kram hier. Aber jetzt back to you.
Genau, deswegen machen wir den ganzen Kram hier. Und dieses stark im Sturm ist ja nicht nur der Leader selbst, sondern auch die eigenen Abteilungen und sagen wir mal die Schutzbefohlenen, auch stark im Sturm zu machen. Und da kann man an beiden Dingen schrauben. Das eine ist die Stärke und das andere ist die Intensität des Sturms. So, denn eine Sache jetzt mal zur Beobachtung für euch selbst. wenn ihr eure Gedanken beobachtet. Einfach nur mal das, was ihr euch immer so erzählt, das, was so auf Autopilot durch euren Kopf läuft. Ist entweder etwas, was gestern passiert ist, ist eigentlich schon vorbei, aber ihr regt euch im Hier und Jetzt nochmal drüber auf. Eigentlich ist schon durch, aber ihr ladet das Programm sozusagen nochmal hoch. Ja, so. Der zweite Beschäftigungs-, also der zweite Cluster sind Extrapolationen auf die Zukunft. Ihr macht euch einen Kopf über das, was möglicherweise morgen, übermorgen, nächste Woche oder sonst irgendwas passieren könnte. FYI, auch noch nicht real. Real ist, dass ihr da, wo ihr gerade sitzt und diesen Podcast hört, da sitzt und den Podcast hört. Und eigentlich, und ich gehe mal davon aus, dass ihr gerade nicht beschossen werdet, der Säbelzahntiger sitzt nicht vor euch, sonst irgendwas. Also im Hier und Jetzt ist eigentlich alles okay. Wo ich darauf hinaus will, ist, dass ganz viel von dem Stress ist ein Stress, den wir uns machen, aufgrund dessen, was wir uns gegenseitig erzählen. Das heißt, die Stories, die wir, wie wir auf unsere Aufgabe schauen jeden Tag, wie wir auf unser Unternehmen schauen jeden Tag, wie wir auf die Zukunft des Unternehmens schauen und auf die Historie schauen und wie wir damit umgehen, hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie viel Stress wir denn de facto erleben. So, Jens, was würdest du schätzen? Was sind die Top 5 Gründe, warum Leute Stress haben? Nehmen wir mal den normal neurotischen deutschen Arbeitnehmer in dieser besagten Altersklasse. Was denn würdest du schätzen, sind die Top 5 Ängste, die Leute haben?
Die Top 5 Ängste? Also
oder Belastungsthemen. Ich sag mal nicht
Belastungsthemen ist Zeitdruck.
Zeitdruck. So, und warum ist das
Stress? Überfordert, bitte?
Und warum ist Zeitdruck ein Problem? Man könnte ja sagen, naja, schaffe ich halt nicht. Warum ist Zeitdruck ein Problem?
Naja, am Ende des Tages weiß ja der geübte Hörer, die Leute stressen sich, weil sie Angst haben um ihre Perspektive, ihre Sicherheit und ihre Kontrolle. So, wenn ich das jetzt mal auf diesen Zeitdruck, ich habe also eine zeitliche Vorgabe vom Chef. Der Chef ist für mich existenziell. Das heißt, wenn ich die, wenn der Chef mich nicht liebt, dann habe ich unter Umständen ein Problem mit meiner Karriere. So, und jetzt könnte es natürlich sein, alles Annahmen, alles Narrativ, dass ich glaube, wenn ich jetzt nicht zeitlich exakt liefere, dass der Chef mich dann nicht mehr lieb hat, ich werde der nächsten Beförderung übergangen werde oder eventuell entlassen werde oder sonst was. Und deswegen macht diese Deadline mir so große Sorge. Derjenige, der sagt, der Chef tut mir gar nichts, der wird es verstehen. Ich informiere den frühzeitig, dann ist er informiert, dann passiert gar nichts. Der hat auch keinen Stress mit dieser Deadline, sondern der nimmt die vielleicht sogar als Ansporn und sagt, boah, wie cool, diesmal habe ich für die Aufgabe nur einen Tag Zeit. Letztes Mal habe ich dafür 2 Tage gebraucht. Mal schauen, wie ich mich selber verbessern kann, dass ich das Ding in einem Tag hinkriege und freut sich so sogar über diesen zusätzlichen Zeitdruck. Ist einfach eine andere Geschichte, die er sich oder sie sich erzählt.
Mhm. So, das ist mal das Thema Zeitdruck. So, dann aber, du hast ja schon gut gesagt, dass die Richtung, in denen diese, sag mal, oberflächlichen Beobachtungen gehen, sind meistens existenzielle Ängste. Also genau. Wenn wir hingehen und wir verfolgen jedes einzelne, sag mal, jede einzelne Beobachtung oder jedes einzelne Erlebnis, boah, taffe Deadline, boah, ich habe viel zu tun in einem engen Zeitraum, viel Workload. Ja. Das wird zum Problem, weil, also der Säbelzahntiger ist, leiste ich das nicht, ist mein Job in Gefahr, damit ist meine Existenz in Gefahr. Also in der Zusammenfassung, wir haben eine Angstrhetorik. Ja. Ein Narrativ, was im Unternehmen dauerhaft in unterschiedlichen Gewändern kommt. Ja, also wir haben das Großthema, was heute in Deutschland, glaube ich, in jedem zweiten Unternehmen mindestens so ist, dass eine Art von Transformation, Kosteneinsparungsprogramm, Mitarbeiterreduktionen, Effizienzsteigerungen, Auslager, Verlagerungen ins Ausland, was auch immer, ein ähnlich gelagertes, irgendein Transformation- oder Sanierungsthema ist im Moment in jedem zweiten Unternehmen irgendwie drin. Wir lesen es in der Presse an einem Stück. So, das heißt, dann sitze ich heute da, es kündigt ein Unternehmen an, ja, über die nächsten 12, 24, 36 Monate wollen wir dieses Programm fahren und ab da ist die Saat gesetzt. Und ich mich ab heute jeden Tag frage, wann trifft's mich und was mache ich dann und was passiert dies und das. Und dieses Thema sich Sorgen machen, sagt ja schon die Weisheit der Sprache, die Sorgen sind nicht da, sondern ich mache mir die. Ja. Und derjenige, der das macht, ist der Verstand, weil er für das Problem, was vorhergesehen wird, heute auch noch nicht real, keine Lösung hat. Ja, so jeder, der seinen eigenen Mindfuck beobachten kann, stellt fest, dass 90% der Ängste und der Sorgen, die man sich macht, so nie eintreten. Ja, so. Aber da wir ja Vorstellungen von Realität in unserem Körper, unser Nervensystem kann das nicht unterscheiden. Ja, also wir fühlen die Angst so, als würde sie geschehen.
Genau.
Wegen unseres Narrativs. So. Also ich glaube, das erste, was total wichtig ist, ist wirklich, sich Gedanken darüber zu machen, was richte ich damit an, wenn ich eine bestimmte Kommunikation so wähle. Unklar, diffus. Aber ich bereite schon mal darauf vor, dass möglicherweise morgen irgendwie so irgendwas kommen könnte. Würde ich sagen, ist der absolute Horror. Ja, das ist mit einer der 10 von 10 Stressauslösern, weil wir mit Ungewissheiten zu tun haben.
Aber Ungewissheit und nicht Unsicherheit, das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ich hatte gestern im Isle Circle, haben wir ab und zu Guest Speaker. Also Isle Circle ist ja der Circle für Ambitious Young Leaders. Und einer der Guest Speaker war jetzt Gerd Samland und der ist Narrative Coach und Regisseur. Und er hat was zum Thema Heldenreise erzählt und hat dann übergeleitet aus der Heldenreise. Also wie ist eigentlich in allen Kulturen beschrieben, wie welchen Weg der Held so geht, ne? Und hat das dann übergeleitet in das Thema Self-Leadership und in das Thema Conscious Leadership. Und am Ende des Tages, was ja so spannend ist, ist, es steht und fällt unser Blick aufs Leben mit dem Narrativ der Geschichte, die wir uns selbst erzählen. Und das ist genau das, was du sagst. Und das Gute ist, wir können jede Geschichte, die wir uns bislang erzählt haben, komplett verändern. Und die Geschichte, die wir uns erzählen, die glaubt unser Verstand und die glaubt auch unser Körper nach einer Zeit, wenn wir sie konsistent und immer, also immer und immer und immer wieder auf die gleiche Art und Weise erzählen. Sind also unsere Glaubenssätze zum Beispiel. Ja, wenn ich irgendwann eine Beobachtung gemacht habe, die dann dazu führt, dass ich sage, ich bin nicht gut genug, dann ist das eine Geschichte, die ich mir erzähle. Und wenn ich mir bei allem diese Geschichte erzähle, ich habe da eine Chance, der Chef gibt mir eine Aufgabe, ich glaube, ich bin nicht gut genug, ich sage dem Chef, nee, um Gottes Willen, die Aufgabe kann ich nie annehmen, das kriege ich nicht hin. Dann führt das ja im Ergebnis dazu, dass ich diese Chance nicht kriege, dann auch nicht wachsen kann und mir dann auch selber immer wieder sagen muss, ja, siehst du, das liegt ja daran, weil ich bin nicht gut genug. Und dann bleibe ich weit unter Potenzial. Ich kann aber natürlich genau hingehen und sagen, ich bin verdammt gut, ich bin der Beste im Team und natürlich nehme ich die Aufgabe. Es ist nur eine andere Geschichte erzählt, eine andere Handlung, komplett anderes Leben.
Ja, die zweite Beobachtung, die ich darauf aufzubauen, die ich noch teilen möchte, ist die Normalisierung des Stresszustandes. Also jetzt könnt ihr euch ja selbst mal danach mal euch selbst mal beobachten, auch drumherum, wie viele Menschen kennt ihr, die, wenn ihr sie fragt, wie es euch geht, die dir eine Leichtigkeit präsentieren, wo dir einer sagt, weißt du was, mein Leben hopserlauf.
Ja.
So, ich habe irgendwie, ich bin im Flow, Arbeiten ist cool, Beziehung ist cool, Kinder ist cool. Ich komme eigentlich vor Lachen nicht in Schlaf. So, ich denke mal, es ist so okay zu behaupten, dass das wenige sind, die einem das so erzählen. Jetzt gehen wir mal in so eine typische Gehaltserhöhungsverhandlung. Ja, ne? Ja, das ist die Story, mit der wir Gehaltserhöhungen verhandeln. Wir gehen nicht hin und sagen, hey, super Job, ich bin total im Flow, mach total viel Bock, ich komme total gerne hierhin, gib mal mehr Geld, sondern wir haben aus dem Leiden eine Tugend gemacht. Wir erzählen so eine Schmerzensgeldrhetorik. Immer, ich habe Überstunden, ich habe Stress, ich leiste für 3 und ist sowieso schon so viel, gib mal mehr Geld. Ja, so. Wenn wir Anerkennung bekommen, also der Narrativ, ne, was wird sich zu Hause erzählt, wenn die Ernährerin, der Ernährer nach Hause kommt oder beide hingehen, sie rechtfertigen vor ihren Kindern ihren Anspruch auf Ruhe, dass die Kinder nochmal dankbar sein sollten für all das, weil die ja Eltern ja so hart arbeiten, wir sagen hart arbeiten, ja, so, weil sie sich dem Stress aussetzen, sich diesen Schwierigkeiten jeden Tag, ihre Frau stehen, ihren Mann stehen. Also wir haben einen Narrativ, wo wir sagen, wenn das einfach und easy und stressfrei wäre, dann haben wir irgendwie nicht genug gelitten für all das, dann haben wir ein Wertigkeitsthema. Das kommt auch noch dazu. Wir sind in so guter Gesellschaft von gestressten Menschen, dass wir akzeptieren, dass das ein normaler Zustand ist. Dass es ein normaler Zustand ist, mit einem Adrenalinspiegel im rumzulaufen wie ein Kampfpilot im Einsatz.
Oh. Wenn man das jetzt mal dann nimmt und zu Beginn des Podcasts eben feststellt, im Team sind ein Viertel bis ein Drittel meiner Leute haben tatsächlich eine Diagnose oder wenn sie überhaupt Zugang hätten zu einem Arzt, hätten sie eine Diagnose. Und ich bin jetzt zwar kein Therapeut, aber ich gehe hin und sage, okay, ich muss ein Umfeld schaffen, dass diese Leute sich weniger Sorgen machen um das, was in der Zukunft liegt, also sprich Anxiety, Angst, und gleichzeitig sich auch weniger dafür verurteilen, was in der Vergangenheit war. Depression, was für eine Geschichte, was für ein Narrativ muss ich dann für mein Team aufbauen, damit dann diese Menschen, die einen Hang dazu haben, zurückzugucken und sich dafür zu verurteilen, was in der Vergangenheit war, und die Menschen, die einen Hang dazu haben, sich Sorgen zu machen, was kommen könnte, ich sag mal, bei sich sind und im Hier und Jetzt sind und sich wertschätzen, sich persönlich selber wertschätzen und sich etwas selber zutrauen.
Da habe ich zwei Reflexionen dazu. Das erste, machen wir mal, welche Bilder hat man im Kopf? Ich gebe jetzt zwei Alternativen. Das eine Bild ist gegen Krieg. Was hast du für ein Bild im Kopf? Ein Panzer.
Ja.
Oder eine Kriegsszene.
Ja, 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 ja.
Ja? So, für ja. Frieden.
Ja, 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 genau.
Dann hast du eine friedliche Szenerie im Kopf.
Ja.
So. Das heißt, das, was du ganz oft erlebst in Unternehmen, das, was wir nicht wollen, Sense of Urgency. Wir wollen nicht weiter Verluste machen. Wir wollen nicht weiter in die Krise rücken. Wir wollen nicht weiter sonst irgendwas. Ich kreiere diese Bilder von Krise immer tiefer. Also, wie sagen, das erste ist hinzugehen, anzufangen, die positiven Geschichten zu erzählen.
Jawohl.
Das, was wir wollen, nicht ich, was wir nicht wollen.
Jawohl.
Also eine so eine Nummer ist, macht in eurer Abteilung eure Laudatio zur nächsten Weihnachtsfeier. Schreibt ihr heute auf. Nächste Weihnachtsfeier ist, wollt ihr euch das erzählen? Macht das zu irgendeinem Zeitpunkt am Anfang des Jahres nicht nur ein Budget, sondern malt die Räder, kreiert ein Zielbild, ein Zielfoto, in dem sich die Leute emotional investieren können und sagen können, oh ja, da habe ich Bock drauf. Ich will, dass das so ist. Dass die alle das Warum geklärt haben. Also das ändert schon mal das grundlegende Bild.
Ja? Nächstes Thema ist Accomplishments. Ja, dass ihr tatsächlich hingeht und den Leuten sagt, pass auf, wir sind ja Kopfarbeiter und wir wissen gar nicht, was wir alles abarbeiten die Woche über. Ich möchte von euch, dass ihr jetzt einfach in eine Slack-Gruppe oder in eine Team-Gruppe einfach mal reinhaut, was ihr die Woche so überledigt. Und dann gehst du hin und machst jeden Freitag als Sign-off fürs Wochenende nichts anderes als 30 Minuten lang durch diesen Ordner durchzugehen und zu sagen, guck mal, was wir wieder alles geschafft haben. Guck mal, was fertig geworden ist. Wow, super, klasse. Und die Leute sehen dann tatsächlich, was sie mit ihrer eigenen Händearbeit sozusagen geschafft haben und gehen mit der Zuversicht ins Wochenende, dass die Herausforderungen der nächsten Woche auch irgendwie wieder gewuppt werden können. Und dadurch entsteht ein Selbstvertrauen, und auch ein Selbstbewusstsein für das, was möglich ist im Team und für alle, die Anxiety, gefährdet sind sozusagen, sinkt dadurch natürlich die Sorge vor der Zukunft, weil stattdessen das Thema Zuvertrauen in die Zukunft immer wieder ein Stückchen wachsen kann.
Das ist super. Jetzt ergänze ich das noch um zwei Sachen. Das eine ist Accomplishment. Dann könnte man auch noch sagen, jede Woche drei Dinge, die einfach geil waren. Also nicht, was man schafft, sondern was einfach geil war. Wenn bei 10 Leuten im Team, jeder Einzelne am Ende der Woche drei Dinge in so einen gemeinsamen Teams-Chat schreibt, dann liest jeder 30 Dinge, die geil waren diese Woche.
Ja.
Etwas, was man sich sonst nie teilen würde.
Und das zahlt ein in das Thema Dankbarkeit, Gratitude, der wichtigste alleinstehende Faktor für Glück und erfülltes Leben. Mhm. Ja, und für so ein Team-Spirit extrem wichtig.
Mhm. Ich habe noch zwei Bonbons. Ein Bonbon ist, ich hoffe, dass ihr das kriegt. Wenn wir schon mal uns einig darüber sind, dass die einzige Realität ist hier und jetzt, alles, was bis gerade war, ist vorbei und alles, was gleich sein könnte, ist ein Potenzial, ist aber noch nicht da. Wenn ihr das schon mal annehmt, dann gehört dazu, dass ihr niemals mehr machen könnt, als das Beste im Hier und Jetzt mit den Mitteln, die ihr habt. Bei allem Kopfmachen wird es nie mehr möglich sein, als das, was ihr im Hier und Jetzt machen könnt mit den Mitteln, die ihr habt. Nicht bräuchtet, gerne hättet, sonst irgendwas, ihr werdet nie mehr machen können. Und wenn man das ins Programm nimmt und sagt, okay, was steht denn hier und jetzt an? Was ist das Beste, was ich hier und jetzt machen kann mit den Mitteln, die ich habe? Bringt euch das in eine unfassbare Selbstwirksamkeit. Das ist ein Bonbon fürs Doing. Das andere ist, vielleicht die ein oder anderen, die mir schon mal folgen auf LinkedIn, die sehen, dass ich jetzt gerade so eine Initiative laufen habe mit dem Dr. Hobart und der Diana Vloka. Das ist der Zero Day. Also wir nehmen uns für den Midsommer, sammeln wir Leute ein, die Midsommer einfach mal 24 Stunden alles Digitale auslassen. Und der Ingfried Hobart, das ist der Ethno-Doc. Ja, also das ist ein sehr erfahrener, professioneller Mediziner, der sich quasi die Weltmedizin zu eigen gemacht hat. Ne? So, und der diese ganzen Dinge entsprechend misst und beobachten kann. Leute, ihr habt keine Ahnung davon, keine Vorstellung. Das kriegt ihr erst bei so einem Detox, bei so einem Cold Turkey mal mit. Wie viel eurer Sorgen mit euch gar nichts zu tun haben, weil 100.000 Meldungen von Ping, 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 die aus dem Handy kommen, euch diese Sorgen in die Birne hämmern. Die sind nicht mal eure, die gehören nicht mal euch. Ja, wo ich nur sagen kann, das ist eine ganz achtsame Zeit. Ihr werdet auch gerade mit der weiteren Entwicklung der KI ist ein Riesenthema. Das wird entscheidend sein, dass die Leute vor der Maschine wach sind. Und mit klarer Absicht und klarem Geist handeln und nicht wie ein Korken im Wasser durch die Gegend geschubst werden von dem, was die Algorithmen euch in eure Birne ballern. Ja, also das kann ich nur sagen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die sind gar nicht monokausal mit dem, was in der Firma passiert und an konkreten Events. All diese Dinge, die passieren, werden in einem Kontext interpretiert. Wenn ich also vorher 20 Nachrichten gehört habe von 10 Massenentlassungen in 80 Unternehmen irgendwo, dann trifft eine Nachricht im eigenen Unternehmen anders auf mich, als wenn ich diesen Nährboden nicht habe. Und auch wirklich hinzugehen, Leute, achtet da drauf, die Hygiene zu schaffen, auch im Arbeitsleben zu sagen, hier, da machen wir auch mal Pause. Auch so ein Thema Diensthandy, Privathandy, zu sagen, Leute, tut euch selber den Gefallen. Wenn wir hier arbeiten, machen wir den Dienstkram. Es geht ja nicht um Notfälle, aber dass der Traffic von was gerade die WhatsApp macht, was gerade Insta macht, was gerade Facebook macht, was gerade dies und das macht, dass auch der aus dem System raus ist. Dass der Impact ist riesig und macht mit beim Zero Day.
Okay, macht mit beim Zero Day und als Führungskräfte denkt immer daran, dass auch ihr dazu beitragen könnt, dass euren Leuten im Team, die gerade eine schwere Zeit durchlaufen, das Leben ein bisschen leichter gemacht wird. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, bleibt stark im Sturm.
Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen wir uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.